D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch wandelt jetzt mal einen Spruch ab, den ihr sicher schon alle kennt. Gestern stand Europa noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Tja, das mit Europa ist nicht so geworden, wie sich das die Staats- und Regierungschefs in den 50er und 60er Jahren noch erträumt hatten. Hört mal hier Konrad Adenauer, unseren ersten Kanzler.
Inzwischen ist der Europarat in das Gefühl und das Denken aller verantwortungsbewussten Europäer hineingewachsen.
Heute ist Europa ein Krisenherd. Ich spare mir auf, jetzt einige Beispiele aufzuzählen. Wer gestern schon zu Gast in unserem Hörsaal war, hat bereits vieles dergleichen vernommen. Von Timothy Garden Ash zum Beispiel, Historiker an der Universität Oxford, und von Karl-Heinz Bohrer, dem Londoner Literaturtheoretiker. Am 10. Juni 2014 diskutierten die beiden darüber, ob Europa überhaupt noch eine Chance hat. Unter dem Titel »Europa, schön war's, schön wär's« an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Wir haben gestern damit geendet, dass Karl-Heinz Bohrer drei große Denker Europas anführen wollte, die damals noch Visionen von unserem Kontinent hatten. Genau damit geht's jetzt weiter.
Nach dem Ersten Weltkrieg gab es drei große europäische Philosophen, Geschichtstheoretiker, Denker, nämlich Bernetto Croce, Ortega y Gasset und Paul Azard, die jeweils der erste, Bernetto Croce, in die Geschichte Europas im 19. Jahrhundert, das ist 1918 erschienen, dann Ortega y Gasset, das kennen Sie, der Aufstand der Massen, 1932, nachdrückliche Passagen über die Notwendigkeit einer Vereinigung Europas, und schließlich Paul Azard, 1933, die Krise, ich zitiere hier die deutschen Übersetzungen, sind sehr berühmt geworden, die Krise des europäischen Bewusstseins. Dem vorangegangen ist der große überhaupt Einheitsroman, der eine ungeheure Karriere vor dem Ersten Weltkrieg noch machte, nämlich Romain Rollands Titel Jean-Christophe, der Name eines jungen rheinischen Musikers, der nach einer Wirtshofschlägerei mit ihnen, wo er einen wohl umgebracht hat, flieht er nach Paris. Und die Geschichte dieser beiden jungen Männer, des jungen deutschen Komponisten, ganz charakteristisch, der Deutsche ein Komponist und der Franzose ist ein Schriftsteller. Und die beide, oder Romain Rolland, lassen sozusagen in diesen beiden Männern eine Zukunft sozusagen entstehen, die wirklich so etwas ist wie die Vorwegnahme einer jetzt schon sich andeutenden intellektuell-kulturellen Affinität, die möglich sich transportiert in eine politische. Das ist der große Fehler, auf den ich hinaus will. Und ich möchte Ihnen drei Beispielsätze vorlesen, dass Ihnen merken, wie das nachklingt in den Festtagsreden, ohne dass unsere heutigen Politiker das gelesen hätten, aber eben auf einer banalen Ebene. Aber diese drei Sachen sind natürlich nach meiner Vorstellung völlig naiv und falsch. Paul Azard sagt 1936, was ist Europa? Ein Denken, das sich nie zufrieden gibt. Außerhalb Europas und unberührt von der Zivilisation leben große Massen der Menschheit, ohne zu denken, zufrieden nur zu leben. So der arrogante Satz des französischen Intellektuellen in 1936, die Krise des europäischen Geistes. Für sie interessanter ist Benedetto Croce, das Nachkriegseuropa von 1918 beschreibend. Wie arm ist es, wie zerrissen, wie traurig, durch unüberwindliche Zollgrenzen geteilt. Hören Sie, drehen Sie das um. Er wollte genau auf das hinaus, was nachher Adenauer und die anderen gemacht haben. Jedes Volk von seinen eigenen Sorgen zermürbt und in beständiger Furcht vor Schlimmeren, abgewandt von allen geistigen Dingen. Wer aber tiefer nachdenkt, wer sich nicht mit äußeren Erscheinungen zufrieden gibt, sondern zum, jetzt kommen die Klischee-Ausdrücke, zum inneren Wesen Europas, das hört man jetzt auch immer, ich möchte mal fragen, was das ist, zum inneren Wesen Europas vordringt, wer die Leidenschaften und Handlungsweisen der europäischen Seele, auch so ein Stichwort, was die Deutschen übrigens sehr gerne hören, der europäischen Seele selbst erforscht, der wird bald dazu gelangen, die geistige Kontinuität Stabilität und Homogenität dieser beiden Zustände wiederherzustellen. Und so hat er das geschrieben in Geschichte Europas im 19. Jahrhundert. Und abschließend Ortega y Gasset gegen die Erscheinung des europäischen Massenmenschen schreibend den Entwurf einer Utopie. Da Europa zu einer Nationalidee werden kann, sagt er. Und der Glaube daran ist viel weniger utopisch als im 11. Jahrhundert die Prophezeiung einer Einheit von Frankreich und Spanien gewesen ist. Die Lebensgemeinschaft Europa, die Schöpfung des europäischen Nationalstaates, das ist die einzige Aufgabe, die sich einem Sieg des Fünfjahresplans entgegenstellen könnte. Also hier ist das aktuelle Motiv, die Bedrohung des Bolschewismus. Und dann noch ein letztes Satz. Der Europäer ist die menschliche Spielart, die alle Mühe und Inbrunst ihrer Geschichte auf die Karte der Persönlichkeit gesetzt hat. Und wenn wir das zusammenfassen, was diese drei großen Figuren gesagt haben und die Sätze vielleicht von Martin Heidegger noch hinzudenken, dann merken wir zwei wiederkehrende Identifikationsindikatoren. Erstens das Spezifische des Geistes, das heißt nicht nur des Geistes substanziell, auch methodisch zu denken und denken zu wollen und immer wieder denken zu wollen. Und zweitens der Gedanke der Individualität. Und ich wollte dieser Beobachtung am Beispiel dieser drei großartigen, repräsentativen europäischen Philosophen und Historiker Sie darauf aufmerksam machen, dass man es sehr leicht hätte, wenn im jetzigen Zeitalter die eigentlichen politologischen, institutionellen, ökonomischen Argumente ausgehen, man auf diese Art von, ich muss es dann doch sagen, Phraseologie zurückfällt. Und wenn diese Art von Ideenschöpfung, die ich Ihnen hier vorgelesen habe, daran sozusagen krankt, dass sie ganz und gar unpolitisch ist. Nicht nur die Deutschen, die immer von der Seele reden, es tun auch die Franzosen und die Spanier. Es ist eine Kategorie des Zeitalters. Man hat geglaubt, wenn unter dieser Kategorie eine Identität herstellbar ist, und vielleicht ist ja da was dran, wenn wir an die Geschichte der europäischen Philosophie, die Rezeption der Renaissance, die Aufklärung denken, die gemeinsam europäisch war, dann ist das ja verständlich. Aber es ist unvorsichtig und politisch waghalsig, so weit zu gehen, man habe hier ein politisches Konzept.
Stimmt. Ich stimme Ihnen völlig zu. Die Frage lautet nur, ob das im Moment das eigentliche Problem ist.
Ja, Sie weichen damit aber der Frage aus.
Nicht? Doch. Ja. Beim Haager Kongress 1948 hat Graf Coudenhove-Kalergi, der große Stifter von der Paneuropa-Bewegung, gesagt: Vergessen wir nie, meine Herren, dass Europäische Union, der Terminus hat er schon gebraucht, 48, ja, kein Ziel an sich ist, sondern nur ein Mittel zum Ziel. Der Satz ist genauso richtig heute wie 1948. Aber das ist doch immer so, dass mit der Zeit der Mittel zum Ziel wird oder für das Ziel gehalten wird. Insofern stimme ich Ihnen völlig zu, dass es viel zu viel Europhrasiologie gibt, in der man sozusagen sagt, das ist für Europa, das ist Europa, als ob das die Frage insgesamt beantwortet. Im Übrigen, Sie haben natürlich völlig recht, es gibt sozusagen in der Begriffsgeschichte von Europa unglaublich viel Selbstverherrlichung. Die Gleichsetzung von Europa, ja, anfangen mit Christianitas, also ja, auf ihrem Gebiet, nicht wahr? Der Übergang von Christianitas zu Europa bei Pius II., aber dann im Zeitalter des europäischen Imperialismus, aber immer Europa als Zivilisation. Und die Melodie, so nach dem Motto, am europäischen Wesen soll die Welt genesen, möchte ich auch nicht anstimmen. Und das hört man auch gelegentlich, zum Beispiel beim europäischen Sozialmodell oder beim sogenannten Rules-Based System. Ja? Die Welt soll wie die Europäische Union sein und alles wird schön und in Ordnung sein. Das Lied möchte ich nicht anstimmen. Andererseits darf ich Ihnen daran erinnern, dass vor ein paar Tagen ein neuer europäischer Staatschef folgender Satz gesagt hat. Ich zitiere es auf Französisch, weil ich lese es in Le Monde. Le projet européen est au cœur de notre identité nationale. Das europäische Projekt liegt im Herzen unserer nationalen Identität. Wer sagt das? Petro Poroschenko von der Ukraine.
Ja, ja.
Ja?
Ja.
Ja, 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 dürfen Sie sagen, ja, nein, da Sie als Alt-Westeuropa sitzen.
Nein, das kann ich nicht.
Nein, entschuldigen Sie, darf ich das kurz zu Ende führen?
Ja.
Meine Erfahrung ist nämlich, während ich durch den eisernen Vorhang hin und her pendelte, zwischen Westeuropa und was man damals Osteuropa nannte, bin ich zu dem Schluss gekommen, Europa ist tatsächlich zweigeteilt, zwischen diejenigen, die im Westen die Europa haben und diejenigen, die im Osten, die daran glauben.
Ja.
Und unser Problem liegt doch darin, dass die meisten Europäer jetzt Europa haben und demzufolge selbst in Estland nicht so sehr daran glauben, weil die Wirklichkeit immer viel weniger schön ist als dieser Traum, als diese Vision. Wir sollten irgendwann natürlich zu dem Thema kommen, warum das so ist, warum diese Enttäuschung da ist. Aber sicherlich ist ein Grund das Problem des Erfolgs. Der zweite Grund ist, ich behaupte, dieses europäische Projekt, das es tatsächlich so weit gebracht hat, und das würden Sie doch nicht bestreiten wollen, dass dieses Europaprojekt es ziemlich weit gebracht hat, mit der Integration, auch mit der Freiheit unter den Mitgliedstaaten, unter den Bürgern der EU, dass es so weit gekommen ist, hat meines Erachtens mehr mit der Vergangenheit als mit der Zukunftsvision zu tun. Das heißt, wo man immerhin sah, war das Argument für Europa, für die europäische Integration, etwas anders geartet, aber hatte immer das gleiche Form. Das Form war folgender. Wir sind oder wir waren vor kurzer oder nicht allzu langer Zeit an einem schlechteren Ort. Diese schlechteren Orte waren sehr unterschiedlich. Es war in Frankreich der Faschismus von Franco. Es war in Frankreich die Erfahrung der Okkupation, in Deutschland die Erfahrung des Nazismus, in Polen die Erfahrung des Kommunismus, in Estland die Erfahrung, überhaupt nicht auf die Landkarte, die politische Landkarte Europas zu existieren, in Großbritannien die Erfahrung des relativen wirtschaftlichen Niedergangs. Aber immer, wir waren an einem schlechten Ort, wir wollen an einem besseren Ort sein und dieser Ort nennen wir Europa. Und das hatten wir alle gemeinsam. Wir sind also auf ganz unterschiedliche Wege von dieser ganz unterschiedlichen Ausgangsposition zusammengekommen in diese Hoffnung auf Europa. Und das Problem ist nicht die Hoffnung, das Problem ist die Wirklichkeit.
Ich bezweifle sehr, wenn man die Motive von drei Ländern, die ich jetzt mehr ausgreife, das eine, was ich besonders gut kenne, Deutschland, und die beiden anderen, die ich sehr schätze und die quasi so zwei neue Heimaten für mich geworden sind, nämlich Frankreich und England, nicht etwa Paris und London, sondern Frankreich und England. Und da muss ich nun wirklich erst mal sagen, ich bin sehr erstaunt, was Sie als Engländer da sagen. Sie sind dann wirklich ein singulärer Engländer, der vom Mond hier landet. Kein Engländer, den ich kenne. Das sind sehr liberale, kultivierte Männer und Frauen, würden in einer solchen ungeheuren Sympathie sozusagen für diese europäische Zukunft sprechen im Namen eines, sagen wir mal, eines jetzt etwa oder gestern noch schlechteren Ortes. Kein Engländer findet seinen Ort schlecht. Ganz im Gegenteil. Sie haben ja auch gar keinen Anlass dazu. Ich kann nur sagen, diese deutschen Simpel, die zurzeit, nenne keine Namen, sind bekannt geworden, wer das gesagt hat, von höchsten Universitätsprofessoren zu Politikern herunter, die behaupten, sollen die Engländer sich doch scheren, wohin sie wollen. Ich verstehe das ja. Ich verstehe ja, dass die Engländer den Deutschen und den Kontinentalen auf die Nerven gehen. Aber man muss, weil sie das aufbringen mit dem schlechten Ort, von dem man sich zu einem anderen sehnt. In England sehnt sich kein Mensch zu einem anderen und die Kontinentaleuropäer müssen das verstehen und müssen begreifen, dass, und das ist natürlich mein Argument, nicht ihres, da ihre Struktur sowieso nicht funktionieren wird, gefälligst mal genau zuhören, was die Engländer über Freihandelszone und andere Dinge zu sagen haben. Das heißt, eine Art von freiheitlicher Verbundenheit der europäischen Völker. Aber natürlich weder ein Staat noch ein Bundesstaat, nicht einmal das, was die jetzigen Chefs oder möglichen Chefs, also der furchtbare deutsche Sozialdemokrat und der etwas bessere, aber auch nicht sehr ansehnliche Juncker, was die im Kopf haben. Das ist also so weit von dem sozusagen weg. Das will auch die Kanzlerin nicht. Kurz und gut, also ihr Argument, das ist ja fast ein philosophisches Argument, der Nicht-Ort. Und dagegen ist das sozusagen, der eigentliche Ort ist ein anderer Ort. Ja, ja, Sie haben da sehr hintersinnig mit rumgespielt mit diesen Vorstellungen. Also für England würde ich das ganz und gar ableugnen. Also das sozusagen so sehr ableugnen, dass es einen manchmal nerven kann, wenn man in England als Deutscher lebt, wie glücklich die mit sich selber sind. Aber ja, man wünscht sich manchmal ein bisschen mehr Selbstkritik, weil das auch schlauer macht. Ja, das ist so. In Frankreich wiederum ist da die Motivation keineswegs aus dem entsetzlichen Desaster der deutsch-französischen Feindschaft endgültig herauszukommen. Ja, das war ein Motiv. Das wesentliche Motiv war, eine weitere politische Karriere zu machen. Der Mitterrand hatte nichts anderes im Sinne, als die Deutschen durch eine bestimmte Integrierung klein zu halten, aber natürlich zum Triumph und Glorie der Tradition Frankreichs. Frankreich, ja, das war's. Nicht das, was wir als eine Utopie Europa verstehen. Und was Deutschland nun betrifft, da muss ich sagen, da ist Ihr Argument vielleicht am stichhaltigsten, aber es ist auch das traurigste. Denn das sage ich nicht nur so, das sagt selbst der deutsche Bundespräsident, der manchmal recht vernünftige Reden hält, und auch andere deutsche Politiker, die nachdenken, und Intellektuelle sowieso. Und Bürger, jeder sagt das immer wieder. Wie steht es denn mit der deutschen Identität? Und die deutsche Identität ist durch dieses apokalyptische Verbrechen zerstört worden. Es ist inzwischen so weit gekommen, dass durch diese Apokalypse quasi die Zeit dieser Apokalypse, der Mord an den europäischen Juden, zur letzten quasi eschatologischen Datum der deutschen Geschichte geworden ist. Der deutsche Junge hat keine Möglichkeit mehr, hinwegzugehen in das Mittelalter, in die Frühzeit. Das gibt es hier nicht mehr. Das sind die Gründe, über die man immer redet, wenn man vom Identitätsverlust der Deutschen spricht. Das wird dann so als selbstverständlich unterschrieben. Das müssen wir mal akzeptieren. Ich finde das ganz furchtbar. Ich kann das gar nicht akzeptieren. Wieso haben die Deutschen keine Identität? Sie haben eine schwierige, aber sie haben eine. Und in diesem Sinne finde ich, dass auch hier man vorsichtig sein muss zu sagen, im krassesten Fall, dass die Deutschen nun wirklich ihre verloren gegangene Geschichte, ihren verloren gegangenen Stolz, ihre verloren gegangene, nicht nur Kriege, auch Siege, endgültig substituieren durch eine neue Idee von einem neuen Staat, der sie alle mit anderen vereinigt. Das versteht man sehr gut. Aber ich glaube, auch hier ist die Motivation, die psychologisch verständliche Motivation als Mutter des Gedankens, der nicht zu einer wirklichen politischen Konzeption führen wird.
Also, meine Damen und Herren, Sie erleben ein Ballparadox. Nämlich Herr Bohrer spricht für den Engländern, für das englische Euroskepsis und ich soll für die deutsche oder polnische oder ukrainische Euro-Enthusiasmus sprechen. Das ist ja wunderbar. Ja. Da sehen Sie, wir haben doch Europa, wenn wir einen solchen Rollenwechsel machen können. Wobei, wenn Sie sozusagen das Englische dann philosophisch gedeutet haben, dann waren Sie wiederum sehr deutsch, indem Sie sagen, das Wort Nichtort wusste ich nicht ins Englische zu übersetzen, geschweige denn zu deuten. Mein Argument war kein philosophisches, wie ja Nietzsche bekanntlich gesagt hat, die Engländer, das ist kein philosophisches Volk. Mein Argument ist ein historisches Argument und das kann ich Ihnen handfest beweisen, dass in den 60er und 70er Jahren in den Debatten innerhalb der Parteien, der Regierung, im britischen Parlament gerade diese Argumente vorgebracht waren. Wir sind im wirtschaftlichen relativen Niedergang, auf dem Kontinent erlebt man les trente glorieuses, wir sind schwächer geworden, nur durch den Eintritt in den europäischen Gemeinschaften könnten wir uns wirtschaftlich und auch geopolitisch halten. Das waren die Motivationen, die auch eine ganze Zeit lang getragen haben, Wirkung gezeigt haben, die auch Frau Thatcher mitgetragen hat eine ganze Zeit lang. Ich will aber gleich sagen, ich finde an die englische Kritik an der Europäischen Union und seiner Rhetorik viel Richtiges. Zum einen die sogenannte Fahrradtheorie der europäischen Integration ist den meisten von Ihnen wahrscheinlich bekannt. Die Fahrradtheorie besagt, wir müssen ja immer weiter, weil wenn wir aufhören, dann fahren wir nicht weiter und dann fällt der Fahrrad um. Wir fahren viel Fahrrad in Oxford, wir wissen, das stimmt überhaupt nicht. Man braucht einfach nur einen Fuß auf den Boden zu setzen und dann fällt der Fahrrad nicht um. Stimmt überhaupt nicht. Es ist in der Tat so, dass wir uns fragen sollten, vielleicht sind die Institutionen, die wir haben, oder der Grad an Integration, die wir haben, ausreichend. Auf manchen Gebieten, wenn nicht auf allen. Es muss nicht immer mehr sein auf allen Gebieten. Und in diesem Sinne sind die meisten Europäer inzwischen Engländer geworden. Die Deutschen sind auch zum großen Teil Engländer geworden. Die Engländer sind nicht Deutsche geworden, aber die Deutschen sind sicherlich Englischer geworden. In ihrer nüchternen Skepsis, also kein Deutscher scheut sich heute für die deutsche Fußballmannschaft zu sein, das Wort Deutschland im Mund zu nehmen, die nationalen Interessen zu definieren, das finde ich alle sehr gut. Dafür habe ich plädiert in meinem Buch Im Namen Europas. Gerade dafür habe ich plädiert, denn wir können nur Europa so bauen, wenn wir erstmal unsere eigenen nationalen Interessen definieren und dann auf diesem Basis die gemeinsamen Interessen, die sehr breit sind, identifizieren. Das Problem liegt daran, dass die meisten Europäer sind sogar in dem Sinne englisch geworden, dass sie nicht nur skeptische Europäer geworden sind, das ist ja gut, aber dass sie auch Euroskeptiker geworden sind. Also wenn Sie nach den Umfragen auf dem Eurobarometer und andere Umfragen sehen, um die 60% der Befragten in der gesamten Europäischen Union sagen, wir haben entweder kein Vertrauen oder wenig Vertrauen zu der Europäischen Union. 60% von aller 500 Millionen. Und was auch sehr wichtig ist, mehr als die Hälfte, wir denken, die Zukunft für unsere Kinder wird schwieriger sein als unsere Leben. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, dass man tatsächlich das Vertrauen und die Hoffnung verloren hat oder sehr daran zweifelt, dass diese real existierende Europäische Union eine bessere Zukunft für unsere Kinder bringt. Und ich glaube, wir sollten irgendwann von der Philosophie absteigen und ganz konkret nachfragen, aus welchen Gründen ist es so gekommen, dass dieser Optimismus, dieser Glaube, die vor 10 Jahren noch sehr vorhanden war, 2004, 2005, das war ein Jahr großer Hoffnung, die große Erweiterung der Europäischen Union, wir sollten einen Verfassungsvertrag haben, wir bekamen eine gemeinsame Währung, sie schien gut zu funktionieren Ob in Athen oder in Edinburgh, in Lisbon oder in Tallinn, meinte man, es geht bergauf. Gerade unter jungen Europäern, es geht bergauf und noch mehr. Und diese Glaube, diese Hoffnung sind in diesen 10 Jahren fast verschwunden. Und was wir uns fragen müssen, ist jetzt ganz konkret, wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich kann eigentlich nur vermuten, dass der Mangel infolge dieser utopischen Ideen, über die wir die ersten Dreiviertelstunde gesprochen, zu Recht gesprochen haben, dass die so sehr im Mittelpunkt standen und die Selbstevidenz, es ist so eine Selbstevidenz, die sie auch beschreiben, wobei sie sehr stark auch eine Art persönliches Bekenntnis abgeben. Das ist eine besondere Eigenschaft, Singularität an ihnen. Das macht ihre Arbeiten, zeichnet sie auch aus. Wer hat zu diesen 90er Jahren so über Osteuropa als westeuropäischer Intellektueller und Historiker geschrieben? Aber sie beschreiben wirklich in der Tat eine eigene Fähigkeit und Wille, zu dieser Art von Hoffnung, die sich zu bestätigen ziehen. Der Punkt, wo Sie jetzt nachfragen, ist ein bisschen kokett. Sie können sich die Antwort sich selbst geben. Die finsteren Nationalökonomen, die Pessimisten unter Ihnen, haben doch von Anfang an gesagt, in dem Moment, und ich sage das nur in Repetition, ich verstehe überhaupt nichts von Nationalökonomie und ich verstehe auch nicht, warum das so ist, was ich jetzt sage. Das behaupte ich gar nicht. Aber es wird behauptet, dass es eine Vereinigung von Währungen nur möglich ist in der Vereinigung von sozusagen ökonomischer Politik. Die Möglichkeit, dass aus Deutschland Deutschland wurde, nach der Aufhebung der verschiedenen Zölle in Deutschland, war nur möglich eben aufgrund dieser imperialen Entwicklung in Deutschland und natürlich auch aufgrund einer der großen kulturellen Ähnlichkeiten der verschiedenen deutschen Landschaften, Stämme oder Länder, wie wir es auch nennen wollen. Dass diese Warnung, das ist nun wirklich jetzt, was ich sage, so absehbar und so Déjà-vu, dass man darüber eigentlich nur, wie soll ich sagen, kopfschüttelnd die andere Frage stellen, was ist daran noch zu retten, wenn man nicht das macht, was die Merkel jetzt macht und wiederholt hat, nämlich, dass es ohne Zwangsmaßnahmen gegenüber dem europäischen Süden nicht geht. Es gibt allerdings angelsächsische Kritiker, nicht nur angelsächsische Kritiker, auch der neue Chef des Europäischen Zentralbank, die sind sich alle mehr oder weniger einig, dass das Dogma der Deutschen sparen und pünktlich sein und sozusagen Häusle bauen, also ich sage das jetzt mal in dieser Form, dass das vollkommen falsch ist und dass man einen anderen Weg einschlagen will. Und da gibt es zurzeit ja den Konflikt, den die Merkel in einer gewissen Weise sehr klug bisher noch ausbalanciert hat. Es ist gar keine Frage, dass Deutschland mit seiner wahrscheinlich, so glaube ich, nationalökonomisch richtigen Einsicht, es sei denn, man glaubt nicht an die Marktwirtschaft und hofft wie Herr Habermas auf einen zukünftigen sozialistischen Zwangsstaat. Da wartet er ja nur drauf, da hofft er ja nur drauf. Und wenn man das nicht will, was Habermas will und andere Einschläge in Intellektuelle an Universitäten und Parteien und so weiter, dann muss man sagen, dann ist eigentlich nur eine Art von jahrelange Fürsorglichkeit durch die reichen Länder für die armen Länder und jetzt kommt's im Namen einer gefühlten Solidarität. Das ist, worauf Sie hinaus sind, also dass es die doch ja doch eigentlich gibt. Und wenn man also diesen Traum, dieses Glück einer gewissen Gemeinsamkeit, wenn man den nicht aufgeben will, dann gibt es nur diesen Weg. Der andere Weg wäre sozusagen die Rückkehr zu einzelnen Währungen. Da gibt es durchaus Theoretiker, die sagen, dass das noch keineswegs das Ende Europas wäre. Und diese Situation ist nicht von uns hier lösbar, sondern eigentlich nur zu bedauern, dass die Argumente nicht schärfer formuliert werden, sondern innerhalb der Politik durch Pragmatismus doch weitgehend verdeckt. Ich würde auch sagen, was sich jetzt da in Schweden abgespielt hat, ist undurchsichtig. Ich habe den Eindruck, dass die Merkel schon wieder zwar einen Schritt zurückgeht, während sie vorher das ganz Richtige gesagt hat. Man kann nicht es riskieren, dass England wirklich sich selbst gezwungen geht, aus Europa rauszugehen. Das ist Juncker nicht wert. Das ist allerdings nicht die Meinung der Mehrheit vermutlich, also Europa wählenden Deutschen und auch nicht die Mehrheit der CDU. Aber es ist meines Erachtens die weise Einsicht, die die Merkel selbst formuliert hat in der Kritik an denjenigen, die sozusagen über jene herfielen, die versuchten, also den Anspruch, also jedenfalls dieser beiden führenden Figuren, die jetzt Juncker und sein Gegner, also nicht Gegner, sein Freund quasi, dass das nicht aufgeht und dass das eine Richtung nehmen würde, die die Mehrheit der Völker, denn wir sind kein Demos, es gibt keinen europäischen Demos, es gibt nur die Addition, die Akkumulation von Völkern und die vielen Völkern, deren Glaube ist nicht das identisch mit dem, was Juncker und, wie heißt er nochmal? Ein furchtbarer Mann. Ich habe es vergessen. Ich habe mir Sätze von ihm aufgeschrieben. Das ist dann die letzte Banalisierung von den großartigen Texten, die ich ihn vorgelesen habe. Ja, natürlich.
Von
ja.
Wem sprechen wir?
Schulz. Um Gottes Willen. Ja. Dass uns er verschont bleibt sowieso, das ist ein solches Glück. Ja.
Darf ich noch mal, Herr Bohrer, eine Nachfrage stellen? Sie haben doch beschrieben, diese fürchterliche Europa-Phrasiologie. Nur sozusagen diese Form von platonisierenden, völlig von aller Wirklichkeit getrennter, visionärer Phrasiologie gibt es doch in allen politischen Organisationen. Die hat es im Zuge der deutschen Einheitswünsche des 19. Jahrhunderts gegeben und trotzdem ist nicht der von Timothy Garton Ash beschriebene radikale Umschlag in den Pessimismus erfolgt, sondern haben sich Realpolitik und Visionen deutlich besser ausbalanciert als ausgerechnet im Falle Europa. Woran liegt das?
Ja, nun kommen Sie aber zu innenpolitischen Fragen, da fühle ich mich gar nicht kompetent. Da fällt mir nur ein, Europa ist eben ein so großes Projekt und so jeder Fehlschritt, der da erscheint und jedes Nichtgelingen ist so ersichtbar und da ist so viel Emotion investiert worden und inzwischen auch Geld, dass es absehbar ist, jetzt vor allen Dingen Geld, dass da eine pessimistische Reaktion eintritt, die bei anderen Situationen, die auch hochgelobt werden, sei es sozusagen der Sieg einer Partei oder die Richtung einer parteilichen Konzeption, sozusagen nicht der Fall ist.
Ich glaube, die Erklärung ist ganz einfach. Nach 4 oder 5 Jahren, wenn diese nationale Regierung nicht etwas geliefert hat oder man meint, sie hat nicht geliefert, dann werden die rausgeschmissen, dann kommt ein anderer und auch mit sein eigenes Geschwafel, nicht wahr, und diese Politsprache. Aber ich möchte gerne auf das, was Herr Bohrer gesagt hat, kurz reagieren, weil wenn Sie sagten, ich mache das immer sehr persönlich, das stimmt, Europa als Wille und Vorstellung, aber ich unterscheide immer sehr klar zwischen Wille und Vorstellung. Zwischen das, was ich will und das, was ich sehe. Und meine Analyse ist wahrscheinlich pessimistischer als das Ihre. Ich bin in der Analyse sehr pessimistisch im Moment. Erstens, weil ich glaube, so wie Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass die Europäische Währungsunion in dieser Form, zu dieser Zeitpunkt, in dieser Größe, also auch mit den südeuropäischen Mitgliedstaaten, ein Fehler war. Es war ein Fehler. Und diese Europäische Währungsunion, auch wenn es kleiner gewesen wäre, dann wäre es in dieser Krise weniger problematisch, hätte sowieso eine riesige Konstruktionsfehler, die wir alle wissen. Nämlich Währungsunion ohne Fiskalunion. Haben alle kluge Wirtschaftswissenschaftler damals gesagt, das geht so nicht. Warum ist es so gekommen? Die Erklärung ist nicht philosophisch, mit Verlaub, sondern historisch. Weil die Festlegung auf einem Zeitplan für eine Währungsunion direkt im Kontext der deutschen Einigung kam, also hat mit Berlin zu tun. Kohl wollte darauf eine sogenannte politische Union, will sagen konkret eine Fiskalunion. Frankreich wollte es nicht. Italien oben auch nicht, andere Orte auch nicht. Und so ist es gekommen, ein festes Versprechen von einer Währungsunion und vage Formulierungen zur Fiskalunion. Wenn man noch dazu Griechenland reinnimmt in der Währungsunion mit gefälschten Ziffern, mit Hilfe von Goldman Sachs, Dankeschön nochmal Goldman Sachs, und auch mit dem Argument, Griechenland sei der Wiege der europäischen Zivilisation, also demzufolge muss in der Währungsunion kommen, dann haben wir im Folge der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise des Westens, nicht der gesamten Welt, sondern des Westens, das, was wir sehen im Süden von Europa, nämlich eine menschliche Tragödie. 50% Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen in Spanien. Was da vor sich geht an Armut, an menschliches Leiden in Griechenland, in Portugal, in Südeuropa, ist ja furchtbar. Ich gebe da kein Rezept, aber es ist durchaus verständlich, dass junge Spanier und Portugiesen, die vor 10 Jahren das Gefühl hatten, alles wird besser. Die Fenster öffnen sich, die Sonne scheint, Madrid, Athen, Lissabon florieren, wir nähern uns an dem Herz Europas. Es ist nur verständlich, dass sie heute absolut verzweifelt sind und die Verzweiflung geht an den etablierten Parteien, aber eben auch an der Adresse von Brüssel und der Europäischen Union. Das ist alles historisch verständlich. Ich glaube, es gibt auch ein paar andere Gründe für diese Krise, die will ich im Näheren erläutern. Ich will nur zum Teil Jürgen Habermas verteidigen. Denn was Sie gesagt haben, war vielleicht nicht ganz das englische Understatement. An sich die Idee von Habermas, dass man eine europäische Öffentlichkeit braucht und dass man versucht, sie zu schaffen, auch dadurch, dass man Direktwahlen zum Europaparlament hat, 1979 eingeführt, an sich war die Idee nicht schlecht. Es ist durchaus rational und logisch zu erwarten, wenn man ein direkt gewähltes Parlament hat und dieses Parlament mit der Zeit immer mehr Befugnisse bekommt, und das bekommt sie ja, so entstehen allmählich europäische Parteien, europäische Medien, europäische Öffentlichkeit, ein europäisches Demos. Nur, es ist nicht so gekommen. Es hat nicht funktioniert. Und was wirklich kläglich ist an der Rhetorik meiner pro-europäischen Freunde, ist, ich sage nicht das einzige Rezept, aber das Rezept, das man am meisten hört, ist, nur mehr von dem, nur mehr davon, nur mehr Befugnisse für das Europaparlament, nur Spitzenkandidaten. Übrigens, eines der ganz wenigen deutschen Worte, der seinen Weg ins Englische gefunden hat. Ja, ja, es war Schadenfreude. Und dann lange wenig, Angst natürlich, und dann kommt Spitzenkandidaten. Spitzenkandidaten ist schon ein englisches Wort geworden. Matthias Döpfner schreibt in eine deutsche Zeitung, dass die Europäer haben für Juncker gestimmt. Die Europäer haben Juncker gewählt. Schön, aber empirisch völlig falsch. In der gleichen Zeitung, in der Bild-Zeitung, stand eine Befragung in Deutschland, demzufolge nur 7% der Befragten, ich nehme an Deutschen vor allem, überhaupt wussten, dass sie in den Europawahlen auch für einen Kandidat für den Präsidenten der Europäischen Kommission stimmen. Keiner hat für Juncker, vielleicht in Luxemburg, aber anderswo in Europa hat man für Merkel gestimmt, für Rajoy, auch für Viktor Orban in Ungarn. Warum haben wir jetzt Juncker als Kandidat? Das ist nebenbei bemerkt kein britisches Argument. Ich argumentiere hier wirklich, weiß Gott, nicht als Brite. Das ist nur ein analytisches Argument. Warum haben wir Juncker jetzt als Spitzenkandidat für die Präsidentschaft der Europäischen Kommission, weil die Chefs der nationale Parteien in der Europäischen Volkspartei, also EPP, sich in Dublin im März diesen Jahres getroffen haben und sich darauf geeinigt haben, ohne es ganz laut den Wählern in den eigenen Ländern zu sagen. Und das soll die direkte europäische Demokratie sein? Das ist es nicht. Das ist der Quatsch. Das ist analytisch Quatsch, dies zu behaupten. Abgesehen von den Qualitäten von Herrn Juncker, dazu gebe ich keinen Kommentar. Aber einfach in der Prozedur, es ist ein Witz zu behaupten, dies sei sozusagen der Quintessenz der direkten europäischen Demokratie. Wir haben es also wirklich mit einer Fehlentwicklung in der Europäischen Union zu tun, auch in seine demokratische Struktur, die aber sehr schwer rückgängig zu machen ist.
Das ist, weil ich so verschnupft und verfiebert bin, tut mir leid, bin ich wirklich. Was Sie beschreiben als eine quasi bedauerliche Fehlentwicklung, würde ich beschreiben als eine notwendige Entwicklung, weil die Voraussetzungen, die Sie zum Teil unterstellen mit Habermas, zum Beispiel so eine Kategorie wie europäische Öffentlichkeit, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Das ist eine Phrase. Er spricht übrigens nicht von der europäischen Öffentlichkeit, er redet jetzt von der Vergemeinschaftlichung. Und was steckt wohl dahinter? Nicht? Da brauchen wir gar nicht lange zu suchen, was da wohl hintersteckt. Aber darum geht es mir jetzt nicht, sondern um etwas anderes, nämlich was die sogenannte Phrase oder das schöne Wort Öffentlichkeit betrifft. Ich möchte wieder ganz konkret werden und abschließend etwas über Deutschland und Frankreich sagen. Wir verstehen uns doch alle, dass die europäische Einigung, und Sie wissen, wie sehr ich England hoch einschätze und ich selber, nicht einem Europa beiwohnen würde, wo England nicht, also wenn es wirklich sowas geben würde wie einen europäischen Staat und England wäre nicht drin, da würde ich austreten und einen englischen Pass mir besorgen. Aber nein, ich rede von Frankreich und Deutschland, weil in einer gewissen Weise Frankreich uns in so vieler Weise, wie gesagt, seit Heinrich Heine, seit Madame de Staël, seit den großen sozusagen Übersetzungen deutscher Philosophie in den 30er und 50er Jahren in Frankreich, was bis jetzt geht, ist eine so enge und innige Art von geistiger Osmose es gegeben hat. Und was kommt am Ende heraus? Das, was ich am Anfang gesagt habe. Es funktioniert nicht. Was die Franzosen aus ihrer Lektüre der großen deutschen Romantiker Hölderlin und Novalis und Hegel gemacht haben, liest sich heute so völlig anders, als was die Deutschen heute noch immer darauf bestehend machen. Da haben wir auf der einen Seite eine ungeheure subtile, neue, dekonstruktive Methode des Denkens, wirklich innovatorisch bei den Franzosen und bei den Deutschen mehr in der idealistisch-traditionellen Weise. Und es führt zu absolutem Nichtverstehen. Als 1986 sich in Paris die beiden großen Denker Habermas und Derrida mit ihren Freunden und Studenten und Mitarbeitern in Paris trafen unter der deutschen Formel, die sozusagen polemisch an die Adresse der Franzosen gerichtet waren. Was ist Rationalität? Sozusagen, wir haben die Rationalität, also sozusagen etwas, was die Franzosen immer hatten. Nunmehr haben wir das gelernt. Es gab einen Eklat, es gab kein Verständnis. Und ich kann Ihnen nur sagen, von meiner Kenntnis, und das hat der französische Historiker Nora noch voriges Jahr in der FAZ einem Interview auf eine andere Weise genauso traurig polemisch gesagt, wie ich das jetzt sage. Da gibt es keinerlei Interesse, da gibt es keinerlei Verständnis. Das gilt sowohl für die eine wie die andere Seite. Es gibt auch äußere Indikatoren. Kaum ein deutsches Kind lernt mehr Französisch. Deutsch kennt man sogar im Elsass nicht mehr. Also die Paradoxie ist, je mehr die Leute hier über Funktionen von Institutionen reden, je mehr gehen die Voraussetzungen zu dem Ganzen völlig auseinander. Und ich kann nur warnen, wenn Deutsche sozusagen höhnisch, selbstgerecht, die an die französische Adresse gerichtet sagen, sieh mal an, das ist ja eine faschistische Partei, da kann ich nur sagen, die aufflammende deutschen Feindlichkeit in dieser faschistischen französischen Partei ist nicht nur dort verbreitet. Die gibt es auch noch woanders in Frankreich. Und die hat es immer gegeben. Es war immer eine verständliche Illusion zu glauben, dass es zwischen Deutschland und Frankreich, also nach dem Zweiten Weltkrieg, so etwas wie eine Jumelage hätte geben können. Man hat es gewollt. Und ich habe Ihnen ja Beispiele dafür gegeben. Man kann wirklich sagen, zwischen 1900 und 1940 gibt es grandiose Beispiele dieser plötzlichen Entflammtheit voneinander. Allein etwa, wie Sartre über Heidegger spricht. Und umgekehrt andere Fälle von großen Einflüssen, wenn wir an den französischen Film denken, den meine Generation, ich meine natürlich die 60er Jahre, sozusagen die ganz neuartige Art der Fotografie und so weiter, die meine Generation geprägt hat. Das alles hat uns auch die Illusion, den Wunsch eingegeben, dass wir eigentlich zusammengehören, dass wir ähnlich sind, dass wir eine andere Sprache sprechen. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe es schmerzlich beobachtet, dass diese Differenz, von der ich ja ausgegangen bin als Kategorie, wieder total sich stabilisiert hat und heute von einem geistigen Interesse dieser beiden Nationen einander gar keine Rede sein kann. Das gilt übrigens nicht nur für die Intellektuellen, das gilt auch für die Wissenschaftler. Mehr möchte ich heute dazu nicht sagen. Das ist sozusagen mehr so eine Art dokumentarischer Beleg meiner Skepsis.
Ja, wenn ich da gleich anschließen darf, ohne den Fieber noch mehr steigen zu wollen. Ja. Zunächst einmal, ich möchte Jürgen Habermas tatsächlich verteidigen.
Ja.
Ja. Sehen Sie, wir haben völlig den Ballparadox. Ja, es kommt ein Engländer zu, den Habermas zu verteidigen. Ich finde seine Idee vom Dialog, vom Polylog, beispielsweise in seiner Erwiderung auf John Rawls, wo John Rawls sozusagen nach amerikanischer Art die letzte Wahrheit verkündete und Habermas in seiner Kritik an John Rawls warnte, vielleicht gibt es noch etwas zu besprechen. Das ist schon sehr notwendig, überhaupt und auch in Europa. Natürlich gibt es nicht die europäische Öffentlichkeit, von dem Habermas geträumt hat, aber das war kein schlechtes Traum. Aber es gibt europäische Öffentlichkeiten, die vernetzt sind. Es findet eine europäische Debatte statt, in den verschiedenen Sprachen, an verschiedenen Orten, auf ganz unerwartete Weisen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das habe ich gerade mitgebracht, weil ich fand das so wunderbar. Diejenigen von Ihnen, die Polnisch sprechen, werden sehen, darauf steht das polnische Wort für Ja, Tak. Das ist ein Flugblatt auf Polnisch, denn den polnischen Wähler in Schottland auffordert, für die schottische Unabhängigkeit von England zu stimmen. Ist das nicht schön? Wir haben doch Europa. Wenn die polnischen Wähler ausgefordert werden, auf Polnisch für die schottische Unabhängigkeit zu stimmen. Und das ist auch sozusagen, wenn Sie wollen, die Dialektik, aber auch das Paradoxon Europas, nicht wahr? Dass gerade die europäische Integration, die europäische Disintegration möglich macht, ob in Belgien oder eben das Vereinigte Königreich. Das ist schon faszinierend, aber also eine vernetzte europäische Öffentlichkeit gibt es schon. Genauso in der Politik. Es gibt kein europäisches Demos. Aha. Und demzufolge ist ein direkt gewählte europäisches Parlament mit sogenannter europäischer Parteien und Spitzenkandidaten eine Fehlentwicklung oder eine Illusion.
Völlig.
Es hat sozusagen formal und gar verfassungsmäßig in der Substanz der Form eine direkte Demokratie. Dieses Parlament hat nach dem Lissabonner Vertrag viele Befugnisse, viele Mächte, aber erfüllt nicht die Legitimationsfunktion. Die demokratische Legitimation ist immer noch in der nationalen, auch subnationalen, sprich schottischen oder katalonischen, Gemeinschaften. Demzufolge wäre richtig für Europa politisch eine ganz radikale Reform, indem man dieses Europäische Parlament abschafft und einen neuen Europäischen Bundesrat schafft.
Ja.
Mit Repräsentationen aus den nationalen Parlamenten.
Ja, hervorragend.
Das finde ich hervorragend, wunderbar. Wir sind da einig.
Ja, völlig richtig.
Wunderbar, danke. Nur, vielleicht in der Politik etwas unrealistisch, aber eine schöne Idee. Übrigens, Klammer auf, es könnte sein, dass in einer sozusagen Politisierung der Eurozone das zurückkommt. Es gibt ja Gedankenspiele, wo das zum Teil als demokratische Kontrolle in der Eurozone kommt. Aber Fehlentwicklungen ist noch schwieriger zu korrigieren als Unterentwicklung. In der Unterentwicklung haben Sie mindestens ein Tabula rasa. Da können Sie neu bauen. Sicherlich waren manche von Ihnen im Saal in Kairo. Da haben Sie im sogenannten Neu-Kairo eine absurde neue Großstadt vom ägyptischen Militär gebaut, das es eigentlich nicht geben soll. Aber kann man einfach nicht vernichten, von heute auf morgen. Und das Europäische Parlament ist sozusagen unser politisches Neu-Kairo. Ja, aber können wir nicht von heute auf morgen, wir müssen ringsherum bauen und andere Elemente einbauen. Dritte Bemerkung, ich glaube, trotz dieser demokratischen Fehlentwicklung, die Europäische Union ist noch zu retten. Schön könnte es sogar in Zukunft sein, wenn die Institutionen liefern. Das heißt, tatsächlich das bringen, was die Menschen brauchen. Wachstum und Arbeit und Freiheit und Umweltstandards und alle die Dinge, die Europa eigentlich bringen soll. Und deswegen bin ich so besorgt um diese Prozedur bei der Europäischen Kommission oder überhaupt diese Spitzenposition der Europäischen Union, die sozusagen wie in Österreich nach einem Proporzsystem, nach den Parteiengruppen im Europäischen Parlament gehen, anstatt nach der Kompetenz und der Qualifikation, die wirklich dringend notwendig ist. Denn diese 5 Jahre werden tatsächlich entscheidend sein für die Europäische Union. Und allerletzte Bemerkung. Was wir an dieser Europäischen Union haben, ist viel wert. Trotz aller Konstruktionsfehler, trotz aller Fehlentwicklungen. Es hat uns ein bisher nie dagewesene Maß an Freiheit, an Sicherheit, an Wohlstand, an Zusammenleben, an gelebter Vielfalt, zivil gelebte Vielfalt, neben und auch miteinander gebracht. Und was wir daran hatten, werden wir erst bereuen und merken, wenn wir sie verlieren, was ich übrigens als Skeptiker für nicht unwahrscheinlich halte. Die Bundeskanzlerin Frau Merkel, der Sie zu Recht nicht als Utopist bezeichnet haben, sie hat irgendwann so in einer Nebenbemerkung gesagt, vielleicht sollten wir die Grenzen für eine Woche schließen in Europa, damit die Menschen merken, was sie an der Europäischen Union haben. Und das ist gar keine schlechte Bemerkung. Ich darf vielleicht, da Sie so viel Literatur zitiert haben, mit einem Zitat enden, das kommt von dem wohl berühmtesten polnischen Gedicht von Adam Michnik, Pantadeusz, Litwo tiesteś jak zdrowie. Ile ci trzeba zsynić, ten tylko szydowie, który ci stracił. Litauen, du wirst wie die Gesundheit. Wie sehr wir dich schätzen sollten, merkt man nur, wenn man sie verloren hat. So ist es auch mit der Europäischen Union. Vielen Dank.
Herr Bohrer.
Mir ist was Poetisches eingefallen. Wissen Sie, Europa ist wie ein Gedicht. Und was heißt das? Es besteht aus Wörtern. Es ist aber keine Idee. Und das ist, was Herr Habermas nicht verstanden hat, weil er nichts von Gedichten versteht. Der glaubt, ein Gedicht ist eine Idee. So, das ist mehr gesagt.
Meine
Aber es bewegt uns doch.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, eines wird man nicht bestreiten können, wenn ein Engländer ein polnisches Gedicht zitiert und wenn der Ballparadox stattfindet, dass die euroskeptische englische Position von einem früheren Bielefelder Literaturprofessor vertreten wird, wird man sagen müssen, mindestens das intellektuelle Europa funktioniert. Und ich finde immer, das ist doch nicht wenig. Also sozusagen, darüber kann man sich doch mal freuen. Es könnte ja Schlimmeres geben. Wir haben Zeiten im letzten Jahrhundert erlebt, in der alle intellektuelle Kraft auf ganz andere Dinge verwendet worden ist. Also das intellektuelle Europa funktioniert. Und wenn zweitens dieses intellektuelle Europa dazu führt, dass wir mehr differenzieren und uns gegenseitig dazu ermahnen, dass wir nicht ständig in diese platonisierenden Einheitsformulierungen abdriften. Ich finde ja immer, das ist vermutlich nicht nur eine Gefahr für deutsche Intellektuelle, diese Versuchung, Heine, die heißspornigen deutschen Jünglinge, die dann immer in den Platonismus abkippen und in die Duale von dem einen und dem vielen und all dem. Also wenn der intellektuelle Diskurs zwischen den in ihren nationalen Staatlichkeiten beheimateten und in ihren Ländern beheimateten, aber in vielen Sprachen sprechfähigen europäischen Intellektuellen zu solchen Differenzierungen führt, dann bleibt es ja nicht nur ein Diskurs auf diesem Podium, sondern wirkt hoffentlich weiter hinein. Und das Schöne ist, wir haben ja auch ein Bild dafür, das Fahrrad soll nicht immer weiterfahren, sonst fallen wir alle irgendwann mit Erkältung um von unseren Fahrrädern. Das Fahrrad fällt nämlich in Wahrheit auch dann um, wenn es immer getreten wird, weil dann der umfällt, der auf dem Fahrrad sitzt, sondern wir halten an, beachten, wie das Fahrrad aussieht, und schmieren gelegentlich die Kette oder ersetzen sie. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich spreche in Ihrer aller Namen, wenn ich den beiden auf dem Podium, Herrn Esch und Herrn Bohrer, ganz herzlich danke, dass Sie zum Teil unter Inkaufnahme erheblicher gesundheitlicher Risiken hier derartig munter und fröhlich diskutiert haben und mancherlei Fragen uns aufgegeben haben, die wir nicht nur an Herrn Habermas und an Herrn Schulz, sondern an uns selbst stellen können. Vielen Dank, einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen.
Timothy Garton Ash, Historiker, und Karl-Heinz Bohrer, Literaturkritiker, sprachen darüber, ob Europa überhaupt noch eine Chance hat. Schön war's, schön wär's, hieß es dazu am 10. Juni 2014 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.